Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Que viva España. Ach, Alex, heute sind wir eins. Heute oder mehr oder weniger, ich meine, wir haben heute, verbindet uns was, oder? Wenn wir schon über spanischen Sport berichten.
Verbindet uns das, ja?
Verbindet uns, ja, ich meine, Spanisch.
Warum singst du denn überhaupt?
Warum singe ich denn überhaupt? Davis-Cup-Sieger. Zum sechsten Mal hat Spanien den Tennis-WM-Titel gewonnen. Das ist jetzt gerade frisch hier am Sonntagabend passiert. Wir nehmen heute Sonntagabend auf, dann Montag geht es schon wieder weiter für mich, Champions-League-Programm. Aber Rafa Nadal und Co., ordentliche Leistung von den Jungs mal wieder. Hier in Madrid sogar haben sie sich den Triumph gesichert.
Genau, ich habe gerade das Spiel geschaut. Übrigens, nicht nur ich habe das Spiel geschaut, auch Gerard Piqué, also unter den Augen vom Barca-Verteidiger, hat Nadal den Triumph
angeleitet. Durfte der da einfach hinfahren?
Ja, der durfte. Ja, der ist der Chef vom Davis Cup, hallo. Also wenn der nicht beim Finale, wenn Spanien spielt, bei seinem Turnier quasi zuschaut, wer dann, ne?
Ja, Neymar durfte auch nicht hinfahren oder hat Ärger bekommen von Tuchel.
Ja, aber Neymar ist auch nicht der Organisator, ne? Tatsächlich, glaube ich, hat der Kollege Piqué eine kleine Extrawurst bekommen. Barca hat ja passenderweise wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, in Madrid gespielt, mehr oder weniger, im Vorort Leganés. Dementsprechend war Piqué eh schon vor Ort in der Stadt und Barca hat auch den Folgetag frei bekommen. Also Samstag gestern haben sie gespielt, heute haben sie frei. Das hat Piqué natürlich genutzt, es hat auch perfekt gepasst.
Den glorreichen 2-1-Sieg.
Genau,
zu
war jetzt gerade in Madrid, hat den Triumph gesehen und ja, so kommt eins zum anderen, ne?
Aha, so kommt eins zum anderen. Gut, Spanien jubelt, Piqué jubelt auch. Ich glaube, in Madrid jubeln auch noch andere, was ich so mitbekommen habe. Ich bin gerade wieder hier und weil jetzt die kleine Begrüßung mehr oder weniger ein bisschen verzögert wurde. Hallo, ich bin der Nils von Real Total und mir, auf der anderen Internetseite gegenüber sitzt Alex Troika von Barca Welt. Das habt ihr natürlich schon gehört im Intro. Wir sind Tiki-Taka vom meinsportpodcast.de, eurem La-Liga-Podcast, das wisst ihr natürlich auch schon, es ist gefühlt unsere 100. Folge schon, Alex, denn die Saison ist ja jetzt auch schon irgendwie schon ziemlich lang, es war jetzt der 14. Spieltag in La-Liga, aber es gab eine Unterbrechung, Länderspielpause, die dritte der Saison und da wollen wir erst drauf eingehen, bevor wir jetzt die Partie nach und nach abklappern, denn Alex, es war so ein bisschen der Aufreger des Spieltags ist diesmal der Aufreger der Episode, weil von der Vorwoche, denn auch da war wieder Fokus auf Spanien, nicht nur Tennis, diesmal jetzt Fußball, ist ein bisschen was passiert, spanische Nationalmannschaft, es gab jetzt den, der vierte oder der fünfte Trainerwechsel seit anderthalb Jahren, also wieder ist ein anderer Mann oder gab es einen Wechsel an der Spitze von Spaniens Nationalmannschaft, Luis Enrique ist zurück, so wie das eigentlich man sich schon gedacht hat, dass es irgendwann passieren wird, aber dass es dann so ein Theater geben wird mit seinem Nachfolger und jetzt Vorgänger Robert Moreno, das war dann doch nicht wirklich abzusehen, der musste da oder durfte sich direkt nach dem letzten EM-Qualifikationsspiel, nach einer sehr guten Qualifikationsrunde aus spanischer Sicht, verabschieden von seinen Jungs, unter Tränen angeblich auch, weil er irgendwie nur, so sind die Medienberichte, nur durch die Presse, die Medienvertreter dort im Stadion davon erfahren hat, dass er wohl, dass es das für ihn gewesen war. Und dann gab es da einen kleinen Rosenkrieg schon so an dem Abend. Am Tag danach Pressekonferenz vom Nationalverband RFEF, der spanische DFB. Und nicht so ganz schön, wieder sehr dilettantisch in meinen Augen, was da alles passiert ist. Alex, wie hast du das Ganze gesehen, was da passiert ist alles?
Ja, eine hochkontroverse Rückkehr. Sehr vertrackte, komische Situation. Und der Luis Rubiales, der Verbandschef, hat sich ja auf einer Pressekonferenz sich die Zeit genommen, alle Fragen zu beantworten, die PK
80 Minuten lang.
80 oder 90, ne? Ich hatte 90 gelesen, ich habe die PK auch gesehen und er hat sich wirklich Zeit genommen, sehr, sehr unüblich, ne? Dass man auf der PK wirklich alle Fragen beantwortet. Er hat sich teilweise auch 17 Mal wiederholt, ne? In seinen Antworten, weil immer wieder das Gleiche oder Ähnliches gefragt wurde, nämlich wie das abging. Warum war es nämlich so kontrovers? Weil Robert Moreno ungeschlagen sich für die EM qualifiziert hat. Trotzdem entlassen wurde, Schrägstrich gegangen wurde, Schrägstrich gegangen ist. Ganz genau weiß man das nicht und das hat, haben die Pressevertreter versucht rauszufinden, nämlich den Ablauf. Und ja, da gab es verschiedene Berichte, Schrägstrich. Ja, Luis Rubiales hat es so hingestellt, als wäre das völlig normal gewesen, weil Robert Moreno quasi angeboten hätte, sobald Luis Enrique wieder bereit ist oder sich bereit fühlt. Man muss nämlich dazu erklären, seine 9-jährige Tochter Xana ist leider an, ich glaube, Knochenkrebs oder einem Knochentumor leider verstorben. Dadurch hat er quasi seinen Job dann hingeschmissen. Und Rubiales hat aber gesagt, von Anfang an war klar, sobald Luis Enrique meint, er fühlt wieder die Stärke, er ist wieder bereit für den Job, kann er in seinen alten Job zurückkehren. Also das soll wohl schon die ganze Zeit klar gewesen sein, also quasi über das letzte Jahr oder über die letzten 14, 15 Monate. Und auch Robert Moreno soll wohl das gewusst haben und auch damit völlig okay gewesen sein.
Er hat auch auf der damaligen Pressekonferenz gesagt, wenn Enrique zurückkommt, dann tritt er gerne wieder den Schritt zurück. Er ist auch der langjährige Co-Trainer von Enrique gewesen, nur kam dann jetzt alles anders.
Ja, und jetzt ist halt die Frage, hat Moreno quasi A davon gewusst oder hat er durch die Presse Bescheid oder er hat das durch die Presse erfahren, war es quasi im gegenseitigen Einvernehmen? Oder hat Moreno quasi, wollte er seinen Job behalten und wollte quasi nichts von dieser Abmachung in Anführungszeichen wissen? Und das ist eben die Kontroverse, weil man weiß es nicht wirklich bis heute. Rubiales beteuert nämlich, und das ist jetzt ein Zitat, es war klar, dass sobald sich Luis Enrique stark genug fühlt, er zurückkehren wird. Die Tür war für ihn immer offen. Das ist sein Projekt, das ist sein Job oder das war sein Job. Das war sein Projekt. Es war klar, dass er jederzeit zurückkommen kann. Auch Robert Moreno hat das gewusst und hat das von sich aus quasi eingeräumt. So. Also quasi aus seiner Sicht hat er, also Rubiales hat eben gesagt, dass der Verband, sprich Rubiales selbst und Sportdirektor José Francisco Molina quasi sich gegenüber allen Seiten fair verhalten haben und loyal verhalten haben. Aber die Presse meint eben, naja, Moreno wurde da mehr oder weniger vor Tatsachen gesetzt, ohne dass es überhaupt
Dolchstoßlegende-mäßig.
So ein bisschen quasi, also dass es nicht so richtig kommuniziert wurde und er, obwohl er einen perfekten Job gemacht hat, einfach vor die Tür gesetzt wurde. Und das ist halt...
Rubiales, der RFEF-Präsident, sagte auf der Pressekonferenz auch, dass es eben bewusst so war, dass man weder Spieler noch Trainerstab vor dem letzten Qualifikationsspiel sagen wollte, dass da irgendwie was passieren wird, sondern damit sich alle auf ihren Job konzentrieren, so das Zitat. Aber Spanien war ja eigentlich schon qualifiziert, also warum dann trotzdem da so ein Geheimnis draus machen? Und trotzdem ging das Geheimnis raus, weil da doch eben es sehr viele Journalisten gibt, die sehr gut sind, vernetzt sind im spanischen Verband und das dann schon Lunte gerochen haben, mehr oder weniger. Und dadurch kam dann so diese ganze Polemik auch zustande und dann kam es auch eben nach dem Abpfiff dazu, dass es da wirklich sehr emotionale Szenen gab, dass dann wirklich angeblich, so ist der Bericht, Moreno unter Tränen dann auch die Pressekonferenz spontan abgesagt hat, keinen Bock mehr hatte, dann irgendwie alle Medienvertreter, nachdem die ihn aufgeklärt haben, hat stehen lassen und dann war natürlich erstmal der Fokus voll auf Rubiales und seine Verbandsleute, da hieß es dann nur, es gibt am nächsten Tag Mittag eine Pressekonferenz, wo er dann versucht hat, alles irgendwie ins Reine zu waschen und sich sehr transparent gezeigt hat, was ich ihm nicht unbedingt abnehme, weil er ist nun mal auch ein zwielichter Typ, der schon bei dem, ich will es nicht als Lopetegui-Skandal nennen, aber eben vor der WM 2018 hat er auch sehr viel gesagt, das ist alles Real Madrid schuld, weswegen jetzt Lopetegui gehen musste. Nee, es gab schon Gespräche und von denen wusste er auch, Lopetegui war ja spanischer Nationaltrainer und wurde dann, nachdem er bei Real unterschrieben hat, kurz vor der WM von Rubiales, dem Präsidenten, entlassen. Aber es war alles nicht so, wie es Rubiales dann dargestellt hat. Und so sehe ich das jetzt auch, dass es wieder sehr zwielicht ist, dass er da sich wieder ein bisschen auch, nicht seinen Job rettet, er ist ja da fast unkündbar irgendwo, aber dass er doch schon irgendwo seine Spielchen treibt und die Medienvertreter haben ja nicht umsonst immer und immer wieder nachgefragt und versucht, irgendwie, hier komm, jetzt sag doch mal, wie war es denn wirklich mit dem Moreno? Und Moreno, 42 Jahre alt, war eben lange Enriques treuer Co-Trainer, hat auch selbst gesagt, dass er da jetzt, hat sich dann ein, zwei Tage später geäußert, gar nicht mehr in diese Polemik so reinstechen will, es noch weiter anheizen will. Hat gemeint, er hat ein reines Gewissen und er steht zu seinem Wort, aber eben klar gezeigt, dass er jetzt, dass dieses Kapitel jetzt beendet ist und er dann auch so gesehen dann ein neues Abenteuer angehen will, weil natürlich muss sein Ziel sein, als guter Trainer auch ein eigener Cheftrainer zu sein und mal gucken, wo er jetzt landet, aber da ist schon noch mehr im Hintergrund. Passiert,
übrigens,
auch wenn er das jetzt nicht gesagt hat.
Das Pikante an dieser Kontroverse ist, dass Moreno nicht nur der Co-Trainer von Luis Enrique war, sondern dass sie auch ganz, ganz eng befreundet sind miteinander. Das macht es eben noch komplexer, weil da tatsächlich die Männerfreundschaft im Spiel ist. Und es ja eben so ist, dass ja Moreno eben sehr eng mit Enrique war. Und die also quasi, wenn Freunde untereinander nicht miteinander sprechen, ja, kommst du zurück, oder quasi Enrique Lucho quasi seinem Kumpel sagt, ja, du, wie schaut's aus, ich würde gern zurückkommen, so. Und das ist eben die Frage, wie lief dieser Kontakt dieser beiden Freunde ab? Also hat Lucho quasi ihn gefragt um Erlaubnis, oder hat er ihn vor vollendete Tatsachen gesetzt, oder hat er gar nicht mit ihm gesprochen und ist quasi hinter seinem Rücken und hat nur mit Rubiales das ausgemacht? Oder ist es so, wie Rubiales es sagt? Denn der hat gesagt, die erste Person, die wusste, dass Luis Enrique zurückkehren will, noch vor uns beim Verband, war Robert Moreno. Tja. Und das ist eben diese große Kontroverse. Ja. Wer hat was gemacht, gesagt, mit wem gesprochen, gab es überhaupt Absprachen, oder passierte alles hinter Morenos Rücken? Ja. Ja. Bis heute ist das nicht aufzuklären. Tatsächlich werden das natürlich nur zwei Leute wissen, nämlich Robert Moreno selbst und natürlich Luis Enrique. Und Robert Moreno wollte es ja öffentlich nicht sagen. Er hat selbst nur gesagt, fragt Luis Enrique, falls ich spreche oder falls ich mich äußere, wäre das nicht gut für keinen von uns. Ja. Es ist am besten, wenn es zwischen uns bleibt, also zwischen mir und Luis Enrique. Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Also ja, du siehst, hochkomplex, kontrovers und auch, ja.
Absolut. Ich finde es einfach sehr, sehr schade, auch wie das wieder gelöst ist. Einerseits, Rubiales ist für mich ein zwielichter Typ, weil er auch jetzt die Supercopa, also den Superpokal Spaniens nach Saudi-Arabien verkauft hat und so weiter. Er ist schon ein komischer Typ. Egal. Man hätte das aber eigentlich so schön lösen können, dass da einfach irgendwie es offiziell gemacht wird früh, und dann Moreno und Enrique umarmen sich und dann schön, dass du wieder da bist. Das, so hätte ich mir das vorgestellt, dass ich einfach auch das Land
freut
und sagen kann, hey, cool, dass er zurück ist.
Jetzt gibt es da so ein Ärgernis drüber. Das Interessante ist ja, dass obwohl Moreno ja quasi nur Platzhalter war, so ein bisschen, denn ich bin mir sicher, Luis Rubiales und der Verband wussten von Anfang an, denn das haben sie ja kommuniziert, Lucho ist unser Mann, also Luis Enrique ist unser Mann, der nimmt jetzt eine Auszeit auf unbestimmte Zeit, aber wenn er wieder zurück ist, macht Moreno Platz. Wenn das kommuniziert ist, dann muss man sich ja fragen, ja, warum macht Moreno dann, geht nicht zurück in seine alte Rolle als Co-Trainer, denn das hätte er ja machen können.
Ja,
und er macht es ja nicht. Also er könnte ja jetzt, wenn alles quasi normal ablaufen würde oder abgelaufen wäre, würde er jetzt zurück in seine Co-Trainer-Rolle gehen. Und das hat er ja nicht, denn er hat ja gekündigt und hat seine übrigens auch pikant, hat seine Anwälte vorgeschickt. Ne? Also beim finalen Gespräch am Montag vor der Pressekonferenz zwischen Rubiales, dem Verband und eben Moreno, erschien Moreno nicht und hat seine Anwälte vorgeschickt. Und das eben deutet darauf hin, dass er gekränkt ist, dass er sich vielleicht hintergangen fühlt, oder dass er wirklich seinen Job dann entgegen der möglichen Absprache nicht mehr hergeben wollte. Schwierig natürlich aus der Ferne, aber man sieht die Gemengelage ultra kompliziert und leider für die Männerfreundschaft von Luis Enrique und Moreno halt ein starker Schlag. Man weiß nicht, ob das jetzt die längste Zeit eine Freundschaft war oder wie das abläuft, denn bitterer Beigeschmack auf jeden Fall, denn eigentlich, um das kurz abzuschließen, sollte ja die Rückkehr von Luis Enrique etwas Schönes sein, ne? Nach seinem bitteren Schlag für seine Familie und für ihn selbst als Vater ist das ja eigentlich eine super Sache und eine ganz, ganz tolle Geschichte, ne? Dass er die Stärke hat, zurückzukehren, aber jetzt leider unter diesen unglücklichen Rahmenbedingungen. Ne?
So gesehen wird Rubiales da in die Geschichte eingehen als der Präsident, der nach zwei sehr guten Qualifikationsphasen jeweils den Cheftrainer entlassen hat, Lopetegui 2018 und jetzt schon noch rechtzeitig vor dem Turnier.
Aber jeweils halt unter sehr großen kontroversen Medienecho oder überhaupt Begleitumständen. Also auch spannend natürlich, wie sich es auf die Mannschaft auswirkt, ne? Ob das auch schwierig. Aber in dem Fall haben sie immerhin jetzt noch quasi 6, 7, 8 Monate Zeit, ne?
Genau.
Sodass sich die Mannschaft in Ruhe vorbereiten kann. Anders als eben bei der WM, wo es ja wirklich buchstäblich zwei Tage vorher war, ne?
So ist es. Und dann kam Hierro, dann kam Enrique, dann kam Moreno. Also deswegen waren jetzt schon einiges zu tun für Rubiales in der kurzen Zeit. Aber gut, das war so gesehen unser, nicht Aufreger des Spieltags, sondern jetzt der Aufreger dieser Episode, schon unsere 15. Folge, glaube ich.
Uiuiui. Da sind aber zwei fleißig da.
ich komm ja auch gerade von der Podcast-Aufnahme hier in Madrid. Madrid, falls jemand von unseren Zuhörern Managing Madrid kommt, von Kian Zopani und den anderen, die haben ja heute Abend in Madrid eine Folge aufgenommen, natürlich alles auf Englisch. Vielleicht hört ihr mich dazwischendurch mal reingrölen, wie ich was über Juanito mitzuteilen habe, aber da war ich ja und jetzt habe ich gesagt, so, now I gotta record my own shit. Und die sagten, okay, schade. Die hätten mir gerne noch ein Bier ausgegeben, aber die Pflicht hat gerufen und die Pflicht, Alex, führt uns jetzt weiter. Wir hatten es vorher schon angeteasert zur, ja, mal wieder nicht wirklich schönen Leistung von Barcelona.
Ja, Pflicht ist das Stichwort und es war nichts weiteres als eine Pflichtaufgabe, die sie da verrichtet haben. Und das ist sogar noch schön umschrieben, also das 2-1 in Leganés beim Tabellenletzten.
Puh, also zähe Kost. Mit den 4 Offensivstars auf dem Feld, das hätte auch ein 7-0 geben können müssen eigentlich.
Leider ist halt das echter Fußball und nicht FIFA. Ne? Bei FIFA ist das eine Traumaufstellung. Also nochmal für jeden, der es nicht mitbekommen hat. Ja. Griezmann, Messi, Dembélé, Suarez haben alle gleichzeitig begonnen vom Anfang an. Messi auf der 10 als freier, ja, Freigeist kann quasi im Zentrum machen, was er will. Links Griezmann, rechts auf dem Flügel Dembélé, vorne drin. Suarez, alle FIFA und Pro Evolution Spieler schnalzen da mit der Zunge, aber leider ist Real Life halt etwas anders, ne? Denn sie haben nach vorne nichts gebacken bekommen. Leganés hat das richtig gut gemacht. Fünfer Abwehrkette war auch klar, denn so haben sie letztes Mal in Real Sociedad einen Punkt geholt und Aguirre ist ja eher so ein alter Haudegen. Coach. Das war klar, dass der sich so aufstellt. Dementsprechend hat es auch Sinn gemacht, dass Barca das offensiver angeht, aber es hat halt einfach nicht gefruchtet und nicht geklappt. Griezmann auf links wieder völlig am Spiel vorbei, also kaum was gemacht.
Und dann gab es auch noch in Minute 12 direkt den Aufwecker für die Hausherren, da hat dann En-Nesyri ein kleines Traumtor rausgehauen. Ja, einfach mal sich ein Herz gefasst aus, was waren das, 20 Metern und Ter Stegen chancenlos überlistet.
Ja, wunderschöner Schuss in den Winkel. Ja, die Barca-Abwehr wieder nicht gut ausgesehen. Umtiti hat sich da völlig falsch verhalten, ist rausgerückt aus der Abwehr, dadurch war die linke Seite entblößt. Auf links war Junior Firpo Aushilfslinksverteidiger, weil Jordi Alba verletzt ist. Und auch da hat es wieder nicht geklappt, also nicht gepasst im Zusammenspiel und in der Abstimmung. Also viele, viele Probleme.
Piqué war mir vor allem auch wieder viel, viel zu passiv, viel zuletzt gegen Levante, wo er da Majoral hat schießen lassen.
Ja, war mit dem Gedanken beim Davis-Cup-Finale, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Nee, also tatsächlich, viel gescholten dafür, zumindest in meiner Twitter-Bubble. Da kriegt er schon viel ab, weil er eben jetzt tatsächlich mit dem Davis Cup Finale ständig Interviews gegeben hat, ständig in Radioshows nachts um 0 Uhr. In Spanien sind ja die berühmten Radioshows, falls unsere Zuhörer das nicht wissen, die sind immer zwischen 23 und 0 Uhr und da war Piqué halt zu Gast, hat dann Interviews gegeben. Ja, natürlich ist Davis Cup quasi repräsentiert, Werbung dafür gemacht, weil er eben der Cheforganisator ist, sozusagen als CEO der Cosmos Group, die mit Rakuten das quasi organisiert hat. Und da darf man sich halt auch fragen, du bist eigentlich noch Fußballprofi, ne? Und es sollte es quasi nicht,
Er hätte aber seine Kritiker, wie sagt man das, Schweigen beibringen können oder Schweigen strafen können, egal.
Lügen strafen können, zum Schweigen bringen können.
Oh, gut, jetzt wird meine Freundin wieder lachen, weil ich habe wieder ein Sprichwort verkackt. Egal, denn in Minute 47 hat er den Pfosten getroffen, war aber auch in Anführungszeichen nur nach einer Ecke, also daher war er kurz dran, da den Ausgleich zu erzielen, den hat dann dafür ein paar Minuten später Luis Suarez erzielt, Minute 53 und dann noch Minute 80 war dann Arturo Vidal 79 zur Stelle und da sind wir dann bei dem Punkt, kleine Statistikrunde, 6 von den letzten 7 Toren Barcelonas sind durch Standards gefallen, also jetzt am Samstag die beiden, dazu noch Piqués Pfostentreffer nach Ecke und eben davor auch mal Messi Elfmeter, mal Messi Freistoß. Genau. Es geht aus dem Spiel nicht zusammen. Was ist da los, Alex?
Ja, du sprichst es völlig richtig an. Die letzten 5 der letzten 6 oder 6 der letzten 7 sind durch Standards gefallen. Gegen Celta Vigo, Messi, Doppelpack per Freistoß und einen Elfmeter. Jetzt nach 2 Rundenbällen, das eine war ein Freistoß, das andere eine Ecke. Also sie tun sich aus dem Spiel heraus schwer und immerhin, wenn einem das alte Sprichwort ist, ja, wenn dir schon aus dem Spiel heraus nichts einfällt oder nichts gelingt, dann wenigstens musst du halt nach dem Standard treffen. Also immerhin, das bekommen sie hin. Aber das spielerisch so wenig geht, ich glaube, da ist auch die Mannschaft ein bisschen ratlos. Denn nochmal, sie haben die Angriffsstars, die Stürmerstars alle aufgestellt und es kam nichts bei rum. Ja. Woran das liegt, schwierig. Ich würde
schon wieder auswärts auch.
So ich würde sagen, das hat viele kleine Gründe, die dann quasi sich zu einem großen zusammentun oder ein großes Problem ergeben. Da ist eben das Thema Griezmann auf dem Flügel verschenkt, tut sich schwer. Tut sich auch schwer, weil er natürlich ein Neuzugang ist. Dembélé tut sich schwer, weil ihm der Rhythmus fehlt, der Spielrhythmus, weil er so lange verletzt war. Dann war er gesperrt. Also dem fehlt der Spielrhythmus. Messi war am Anfang verletzt, Suarez war am Anfang verletzt. Also diese Dinge kommen, naja, so kommt halt eins zum anderen. Dann spielt die Mannschaft generell nicht gut. Dann haben die Spieler auch so noch nicht zusammengespielt. Also die vier Stars haben einfach de facto in der Saison noch nicht einmal zusammen, glaube ich, auf dem Platz gestanden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder lass es für 10 Minuten sein in der von 80. Minute bis 90. Aber sie haben halt de facto so noch nicht zusammengespielt. Das kommt halt auch hinzu. So kommt eins zum anderen. Und wie gesagt, sie sind in keinem guten Lauf.
Und trotzdem reicht es noch für die geteilte Tabellenführung mit Real Madrid. Jetzt haben beide nach nur 13 Spielen, weil der Klassiko kommt ja jetzt noch, 28 Punkte. Also das ist wirklich bitter, weil Real Madrid ist für mich so aktuell das beste Team natürlich in der Liga und auch europaweit vielleicht auch ganz gut drauf, weil jetzt 6 Spiele ordentlich gespielt und meistens zu null. Aber trotzdem irgendwie Real Madrid ist da oben verdient und Barcelona für mich ein bisschen unverdient dann auch, trotzdem beide punktgleich. Aber ja, Barca lackt sich da aktuell ein bisschen durch. Das jetzt in Prag war oder weiß nicht, gegen Vigo war es ja daheim überzeugend, aber trotzdem, das ist irgendwie, fehlt da einiges.
Ja, da fehlt einiges, das muss man sagen. Also der Sieg jetzt, im Endeffekt Leganés ist ein bisschen selbst schuld, weil sie in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr nach vorne gemacht haben, so ziemlich, also denen ging auch die Puste aus, haben halt dann auf hier Unentschieden gehofft und klar, wenn dann die Kräfte nachlassen, wird es halt hinten raus ein bisschen schwierig. Okay. Aber das Tor war halt Riesendusel, weil dieser Standard ja nicht einfach reingeköpft wurde, sondern der prallte vom Fuß eines Leganés-Verteidigers Vidal im Fünfer vor die Flinte und dann halt den reingestochert. Also das Tor ist halt einfach ein riesiges Glückstor. Ja, und wie gesagt, nach vorne geht so wenig. Sie verdienen sich ihre Siege nicht wirklich, basierend auf der Leistung. Da bin ich d'accord mit dir, das stimmt schon. Ja, im Endeffekt.
Aber noch stimmen die Ergebnisse trotzdem.
Die stimmen auch deswegen, weil die Gegner auch nicht so prickelnd waren. Ne? Also sie hatten auch mit den Gegnern ein bisschen Glück. Ich meine, Levante ist auch kein überaus großer Gegner und haben sie schon mal verloren. Aber ansonsten war ja Dolid zu Hause, Celta Vigo zu Hause, in Leganés beim Tabellenletzten, der ein Spiel davor gewonnen hat. Auch in Prag und daheim gegen Prag. So schwer sie sich getan haben, aber auch Prag ist keine Übermannschaft. Also du siehst, sie tun sich schwer, solange die Gegner noch schlecht sind. Und jetzt kommen wir auf die Zukunft zu sprechen. Die nächsten Gegner
ist dann lauten. Ist dann der BVB auch ein schlechter Gegner?
Ja, muss man.
Mittwochabend.
Genau, die nächsten Gegner lauten BVB, Atletico, dann ein bisschen durchschnaufen, Mallorca. Ja. Dann geht's zu Real Sociedad. Dann kommt der Clásico. Und dann Deportivo Alaves, wo es dann wieder, okay, dann kannst du wieder wahrscheinlich ein bisschen durchschnaufen, weil es ein Heimspiel ist. Aber das sind halt jetzt die Wochen der Wahrheit. Ja, und da muss man jetzt schauen.
Das ist ja phrasenschweinwürdig, Wochen der Wahrheit.
Ja. Haben aber wir nicht sowas. Wir haben ein, keine Ahnung,
ein
Cerveza-Schwein.
Ein Cerveza-Schwein, eine Trottelglocke. BVB ist Mittwoch im Camp Nou. Also wenn der BVB dort noch, haben wir aktuell 7 Punkte in Gruppe 11, Barcelona hat 8 Punkte, Inter steht bei 4. Sollte der BVB da überraschend doch irgendwie was reißen, dann wird es doch noch spannend.
Dann wird es richtig eng.
Aber wenn Barca gewinnt, dann sind sie durch natürlich. Ja. Achtelfinalticket hätten sie dann, aber also, weiß nicht, irgendwie Favre, setzt der jetzt noch ein Lebenszeichen, kriegt er noch ein extra Leben?
Ja, die Sache ist ja, die Barca hat ein bisschen Glück, dass der BVB in so einer unglaublich schlechten Phase auch ist, dass die ja auch selbst nicht wissen, was sie machen sollen, ne, und wie sie es machen. Da gibt es das schöne Marco Reus-Zitat, wir wissen nicht, wie wir pressen sollen. Also das spricht ja schon Bände, dann in München untergegangen, 0-3 gegen Paderborn oder so. Du siehst, die sind selber beieinander, wie wir in Franken so schön sagen. Also die haben ihre eigenen Probleme. Das ist vielleicht ein bisschen Barcas Glück aktuell, denn wenn der BVB in guter Form wäre, dann hätte ich schon Angst und Bange. So ist es einfach schwierig. Also wirklich schwierig zu prognostizieren, weil Barca eben auch sich so unglaublich schwer tut und sich auch noch nicht richtig gefunden hat. Abwehrprobleme habe ich vorhin schon kurz thematisiert. Jordi Alba fällt weiterhin aus. Semedo, der etatmäßige Rechtsverteidiger, fällt weiterhin aus. Lenglet fiel jetzt in Leganés aus mit Wadenbeschwerden und Piqué ist gesperrt gegen den BVB.
Ah, okay.
Also das
guckt er noch Davis Cup, der ist doch jetzt vorbei.
Ja, aber der hatte jetzt halt frei Mittwoch, ne? Der kann jetzt noch ein paar Tage.
Der hat's gut, Junge.
Der hat's gut, ne? Auf jeden Fall Barca halt richtig massive Abwehrprobleme. Also drei der vier innen, sogar vier der vier können ausfallen gegen BVB. Mhm. Also die etatmäßige Viererkette kann komplett ausfallen. Mhm. Sofern Lenglet eben nicht fit wird. Und Umtiti, dem fehlt auch wieder komplett die Spielpraxis. Hat, wie gesagt, sich richtig schlecht verhalten beim Gegentor gegen Leganés. Also muss man abwarten, ne, was da für die improvisierte Viererkette auftritt. Und das ist halt auch ein Problem. Ne? Also vorne hapert es aus dem Spiel raus und jetzt dann eine improvisierte Abwehrkette. Also Dortmund hat auch ein bisschen Glück, dass sie Barca in dieser Phase erwischen, muss man schon auch sagen.
Ja, Hinspiel 0-0 hat ja auch ein Messi, glaube ich, gefehlt und war jetzt auch Barca nicht mit optimaler Elf angetreten. Aber ja, das ist eine große Wundertüte, wie ich so oft sage. Spiel am Mittwochabend, Champions League, fünfter Spieltag. Ja, vielleicht kann der BVB da für ein kleines, nicht Wunder sorgen, aber eine Überraschung.
Ja. Kommt darauf an, wie sie auftreten, ne? Mit welchem Selbstbewusstsein, ob sie da wirklich sich ein bisschen... Ja.
Natürlich.
Ob sie ein bisschen Angst haben oder ob sie sich was zutrauen oder ob sie sagen, wir haben nichts zu verlieren gegen Barca, erwartet eh keiner von uns was nach unseren letzten Ergebnissen.
Gegen den Trainer spielen, mit oder ohne Mentalitätsscheiße. Ja,
ja. Also spannend auf jeden Fall. Also beide Teams angeschlagen, das macht das Aufeinandertreffen auch so spannend und auch so unvorhersehbar.
So ist es. Okay. Ja. Wir sind wieder in La Liga, der 14. Spieltag, da hat Barca früh vorgelegt am Samstagnachmittag schon und dann, bevor wir jetzt zu Atleti, Real und so weiter kommen, machen wir erstmal eine ganz kurze Werbepause.
Die MSP-WG.
Ich möchte heute mit einem Thema anfangen, das für uns tatsächlich nicht immer leicht war. Gestern Abend aber ist, glaube ich, Heftiges, vielleicht schon gar Historisches passiert. Und da möchte die MSP-WG natürlich auch gratulieren.
Das klingt nach wirklich Potenzial. Wer hat das erfunden? Wie ist es dazu gekommen? Und wird das wirklich was taugen?
Da das gestern passiert ist und das eine der großen Nachrichten gestern war, dann müssen wir gratulieren.
Die MSP-WG auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Die Remis-Könige in La Liga haben wieder zugeschlagen. Das ist Atletico Madrid. Also die haben jetzt gemeinsam mit Osasuna schon 7-mal die Punkte geteilt. Das ist ziemlich ordentlich in 14 Spieltagen. Das muss man erst mal schaffen. Ich glaube, wir haben es auch prognostiziert in unserem letzten Podcast, Alex, dass es eben gegen Granada, die jetzt auch nicht unbedingt für Zauberfußball, sondern eher ein bisschen Arbeiterfußball und Kampf bekannt sind, und Atleti auswärts ist ja auch immer, hat ja auch schon mal so ein Image, dass es vielleicht kein wunderschönes Fußballspiel wird, und es war ein 1:1. Und es gab da auch ein paar Aufreger. Atleti hätte vielleicht 12 Meter bekommen können, aber trotzdem muss ich dann doch ein bisschen die Rochi Blancos in Schutz nehmen, weil das war fußballerisch, sah das doch ein bisschen wieder so gut aus, wie es zuletzt beim 3-1-Sieg gegen Espanyol war. Man hat doch ein paar ganz kluge Spielzüge gesehen, wo man so einen Steckpass in die Tiefe kommt, wo die Außenverteidiger einlaufen, wo einfach das zentrale Mittelfeld einfach kluge Lösungen sucht, um eine sehr dichte Hintermannschaft, für die Granada bekannt ist, schnell und einfach zu überspielen. Und das hat teilweise ganz gut geklappt, aber jetzt dann trotzdem wieder nur zu einem 1-1 gereicht. Wie hast du das Spiel gesehen?
Also ich habe sie von der Leistung her tatsächlich wieder verbessert gesehen. Meiner Meinung nach hätten sie gewinnen können, wenn nicht sogar gewinnen müssen. Die Chancen waren da, allen voran. Morata hatte wirklich zwei, drei gute Chancen auf dem Fuß, die er eigentlich gerne auch mal machen darf, vor allem ein Spieler seiner Kategorie. Ne? grundsätzlich ist es in Granada einfach schwer. Das ist jetzt auch nicht überraschend, auch nicht das erste Mal, dass wir das ansprechen. Und so ganz überraschend ist das Unentschieden auch wieder nicht. Aber eben der verdiente Sieger wäre meiner Meinung nach schon Atletico gewesen, ja, weil sie aktiver waren, weil sie mehr vom Spiel hatten und weil sie auch wirklich engagiert gespielt haben. Also anders als manchmal haben sie wirklich von Anfang an Gas gegeben. Das hat mir schon gefallen. Aber man sieht eben auch, sie tun sich weiterhin so unglaublich schwer mit dem Tore schießen. Ne? Hm. Also 16 Tore in 14 Spielen. Jede Woche wiederholen wir uns da, aber es ist halt einfach der Fakt, ne, dass da einfach zu wenig bei rumkommt. Sie müssen zu viel quasi einsetzen, um einfach mal einen Output zu haben in Form von Toren. Ne?
Das ist ihr dabei großes diesmal Problem. Nicht, dabei hat es diesmal nicht an diesem Cholo-minimalistischen Fußball gelegen. Weil es gab ja das Chancenverhältnis von 17 zu 9 aus Atletico-Sicht.
Ja, und das ist für Atletico vor allem viel. Ne? Ja,
da gab es dann auch die verdiente Führung durch Lodi, den neuen Außenverteidiger, erstes Saisontor, auch eben durch so einen coolen Steckpass, so in seinen Lauf durch, ich glaube Herrera war es. Also das sah schon immer ganz gut aus. Vorher hätte schon Correa in Minute 33 vielleicht einen Elfmeter bekommen können. Dort hat Granada-Verteidiger Gonalon irgendwie ihn ziemlich sehr lieb gehabt und nicht mehr losgelassen im Strafraum.
Schön,
es war jetzt kein Umreißen, aber irgendwie Correa konnte halt nicht viel dann mehr anstellen und deswegen war das schon mal eine strittige Entscheidung. Ich glaube, VAR hat sich es nicht angesehen. Also war das dann vielleicht doch, gibt es ja keine Regel gegen Liebhaben in La Liga.
Gegen Kuscheln meinst du? Gegen
Kuscheln,
ich weiß nicht, also
Tanzen, er hat ihn an der Hüfte anfassen.
Wir machen das, ja, wir ziehen das ein bisschen durch den Kakao, weil er hat ihn wirklich die ganze Zeit umklammert, festgehalten, ein bisschen gezerrt, ein bisschen mit den Armen oder in den Arm genommen sozusagen und über einen wirklichen langen Zeitraum. Also den kann man schon gern mal geben, ne, den Elfmeter. Ja. Und in der 90. hatten sie ein zweites Mal Pech, Atleti. Auch da eine sehr, sehr strittige Situation. Also
da kommt der Ball in den Strafraum und der eingewechselte Poveda muss fast nur noch einschieben, ich glaube auch so aus 8 Metern, und wird irgendwie dann doch so leicht entscheidend am Fuß getroffen, dass er irgendwie ins Straucheln gerät und den Ball eben nicht erwischen kann. Und auch da irgendwie, ich glaube, hat der Videoschiedsrichter es sich nicht angesehen. Das ist dann doch schon bitter.
Ein bisschen kurios, ja. Übrigens, weil ich es gerade nachgeschlagen habe, Atletico hat ein XG von 2,63, also im Regelfall sollten sie gerne mal 2 Tore draus machen aus ihren Chancen. Das nur, um das kurz zu vervollständigen. Ja, tatsächlich sehr strittig auch die Situation. Ich kann es ein bisschen, also in Realgeschwindigkeit kann ich komplett tatsächlich nachvollziehen, dass man da nicht sofort Elfmeter gibt, weil es einfach unfassbar schwer zu sehen war und auch zu wahrzunehmen, weil beide zum Ball gehen. Weil beide zum Ball gehen quasi. Der Athlet, wer was? Poveda hast du gesagt, ne?
Poveda, ja.
Poveda will den Ball quasi ins Tor drücken, der andere will ihn abwehren per Grätsche und dann kreuzen sich so die Füße, also super schwierig zu sehen, aber er trifft ihn natürlich klar, ne? Also der Granada-Verteidiger trifft ihn klar am Fuß. Man kann natürlich sagen, beide wollen den Ball schießen oder spielen und dabei treffen sie sich. Aber auf jeden Fall Doppelpech, das kann man schon festhalten.
Also, und zwei sind eigentlich Elfmeter, ist dann mindestens ein Elfmeter sein.
Also, ist das so die mathematische Rechnung?
Ja, da muss ich dann auch schon mal.
Ein halber plus ein halber macht einen ganzen.
Ja, eher so 0,6 sogar zwei. Also sozusagen, das war schon sehr ärgerlich für Atletico, weil sie hatten sich auch einen Sieg verdient, weil sie haben auch eigentlich ganz gut gespielt. Morata noch ein paar Chancen liegen lassen. Ja. Und jetzt doch das 7. Unentschieden. Also das ist der Negativwert in der Liga. So schlimm ist es auch nicht. Sie haben immer noch 25 Punkte nach 14 Spieltagen, da alle anderen auch schon irgendwie gepatzt haben. Real Barca ist es gar nicht, sind sie jetzt nicht abgeschlagen da auf Rang 4. Trotzdem, glaube ich, ist der Anspruch ein bisschen weiter höher. Immerhin jetzt ein bisschen Hoffnung macht das Comeback von Joao Felix. Dafür fällt jetzt wer anders aus. Diego Costa, schlimme Diagnose, Alex.
Ja. Was hat er? Rückenschmerzen.
Er hat Rücken. Ja, wahrscheinlich ein Bandscheibenvorfall.
Bandscheibenvorfall, ne? Heißt es genau. Ja. Samt OP, glaube ich sogar. Ne? Wurde er schon operiert oder wird operiert? Und fällt dann, ich glaube, er wird, ne? Und fällt dann rund drei Monate aus. Also er war nicht in guter Form oder er ist quasi seit Februar, wenn du so willst, 2019 nicht in guter Form, aber er geht ihnen natürlich jetzt im Angriff komplett ab. Ne? Die haben jetzt nur Morata als Stoßstürmer, als echten Neuner vorne drin.
Ja, Vitolo gibt es noch, Correa macht auch
Vitolo
noch
ist ja viel Spieler eher. Correa ist so ein Wuseler, der überall so ein Rumwusel, aber auch kein Mittelstürmer.
Ja, es ist ein Verlust so oder so, aber ich glaube, Simeone wird da schon noch auch durch das Felix-Comeback jetzt noch.
Genau, ich wollte gerade sagen, Felix kann das spielen, zumindest eine hängende Neun, eine falsche Neun kann er ja spielen. Da haben sie nicht. Ich bin trotzdem gespannt, ob sie im Winter nicht sagen, dass sie vielleicht doch jemanden holen, weil 3 Monate ist eine lange Zeit, Ausfall und Bandscheibenvorfall, ich glaube, das ist auch eine tricky Sache. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich garantiert in 3 Monaten ausgestanden ist oder ob
meinst
das nicht...
Meinst du bald schwedische Gardinen im Wanda Metropolitano?
Ho, ho, ho.
Zlatan Calling?
Das fände ich aber cool, ja.
Also ich wäre natürlich cool, wenn der zurückkommt, aber...
Ja, der wär frei, ne? Zlatan Ibrahimovic?
Hat er ja gesagt, seine Mission in
den
USA ist erfüllt.
Atletico braucht noch einen Stürmer. Morata kann nicht alle 3 Tage vorne drin spielen. Und ist jetzt eh auch nicht der treffsicherste. Also gleich aus 2 Gründen gibt es da quasi Handlungsbedarf. Oder aus 3 sogar. Also ich aus Athletisicht würde ich wirklich versuchen, im Winter irgendeinen Stürmer, noch einen Mittelstürmer zu holen. Ist natürlich schwierig im Wintermarkt. Ne?
Ja, aber vielleicht ja dann doch eher so ein Dries Mertens aus Neapel oder Mariano Diaz von Real, der auch irgendwie weg muss. Aber ja, ich denke, da wird was passieren, weil so ein Bandscheibenvorfall, da weiß man auch nicht, wie ein Costa dann danach drauf ist, ob das nicht doch irgendwie so ein bisschen Richtung Karriereende dann schon fast geht. Man wünscht ihm natürlich nur das Beste, aber mal sehen. Champions League-Thema überwintern, sind sie gut dabei, auch noch nicht mathematisch durch. Jetzt sind sie am Dienstag in Turin.
Wird aber eng, oder? Wie ist da die Gruppe? Ich habe sie gerade
nicht. Ja, Juventus hat 10 Punkte, Atleti hat 7 Punkte und dann die anderen beiden, Moskau und Leverkusen, haben jeweils 3. Also
und die spielen gegeneinander aber. So.
Ja, klar, ist da noch, wie bei Real ist auch noch theoretisch was anderes möglich, aber wenn sich Atleti nicht so ganz blöd anstellt, dann könnten sie einen Unentschieden in Turin holen. Keine Ahnung, ob Cristiano spielt. Der trifft ja auch gerne mal dreifach gegen Atleti. Aber das müsste schon mit dem Material, das noch da ist. Die Außenverteidiger sind ja auch alle fit und Koke und so weiter und so weiter. Muss das schon noch reichen, auch ohne den Diego Costa. Also da gibt es dann keine Entschuldigung.
Ja.
Okay. Keine Entschuldigung. Wie mache ich da jetzt eine Überleitung? Da habe ich was. Keine Entschuldigung.
Gareth Bale kommt jetzt.
Genau. Keine Entschuldigung hat das Bernabeu, haben viele, viele tausend Real-Fans gegenüber dem Waliser gezeigt. Also die Aktion während der Länderspielpause, da wiederhole ich mal kurz, zurückspulen. Gareth Bale hat sich in der Länderspielpause 3-4 Aktionen gezeigt. Einerseits, dass er überhaupt in Wales gereist ist, weil er hat vorher nicht mit seinen Kollegen in Madrid trainiert. Er hat in Wales gesagt, dass er sich hier ein bisschen wohler fühlt, was man irgendwo nachvollziehen kann, weil er da einfach auch viele Kumpels trifft, das hat er gemeint. Er wurde dann auf einer Pressekonferenz gefragt, was er davon hält, dass die Fans jetzt immer singen, Wales, Golf, Madrid, und da hat er sehr hämisch gelacht, muss auch nichts bedeuten, und dann gab es eben nach dem letzten Qualifikationsspiel diesen Jubel mit der Flagge, stolz strahlend, weil Wales jetzt zum zweiten Mal hinter für die EM qualifiziert ist, was sensationell ist. Aber mit dieser Fahne so hämisch, so respektlos gegenüber dem Arbeitgeber und eben all seinen Fans, das ist, hat den Fans sehr, sehr, sehr mies auf den Magen geschlagen. Ich glaube, ich verkacke gerade wieder ein Sprichwort. Aber da hat sich zumindest danach Bales Berater gemeldet und gesagt, nein, das war gegen die Medien und Fans gerichtet, die ihn immer kritisieren. Was für mich wiederum bedeutet, die Aktion war geplant und nicht einfach spontan, oh, guck mal, hier ist eine Flagge, komm, die halten wir jetzt hoch und tanzen ein bisschen. Wo dann auch ich sagen muss, du Digger, Gary, das waren irgendwie von den 4 Aktionen waren es 1-2 zu viel, und das musst du einfach wissen nach jetzt 6 Jahren in Madrid, dass das mächtigen Gegenwind geben wird, und der Gegenwind war so krass, ich habe noch nie so ein lautes Pfeif-Konzert im Bernabéu gehört. Schon bei der Spielerdurchsage vor dem Anstoß, schon als er aufwärmen war, als er eingewechselt wurde, episch laut, und dann auch natürlich bei jedem weiteren seiner, ich glaube, 20 Ballkontakte war es mächtig laut. Das sind natürlich immer nur, ich sag mal, 5000 Fans, die da pfeifen. Es gibt dann auch immer noch 10.000, die ihn trotzdem applaudieren, aber Pfiffe sind einfach, übertönen einfach alles. Ja. Und ja, so sind wir, haben wir den Übergang geschafft, zu nicht zu entschuldigen.
Schön. So. Soll ich jetzt
gib du mal deinen Senf. Ich trinke mal was.
Gut. Hochkontrovers. Also ich habe auch mitbekommen, wie da die Medien in Spanien, also die AS und die Marca, reagiert haben. Die waren ja hoch erbost. Also nicht nur die Fans im Stadion waren angepisst, sondern auch die Presse hat dem richtig Feuer gegeben. Da gab es ja auch dieses, sie haben ja quasi die
dieses Sprichwort. Wales Golf Madrid zu beschämend und
genau,
respektlos.
Genau, wie waren
Arschloch.
Die drei Adjektive? Respektlos, undankbar, beschämend oder irgend sowas? War, glaube ich, die Headline auf der Marca war.
In der Reihe.
Marca oder S, eins von beiden, ne, hat diese Headline gewählt, quasi in Anspielung auf seine Flagge, auf diesen Dreizeiler auf der Flagge. In este orden, ne, also in der Richtung oder in der Anordnung. Ja, also, boah, richtig heftig. Aus seiner Sicht, ja, sollte man anmerken, dass, also ich fange mal so an, man sollte nicht vergessen, dass der Humor auf der Insel halt ein bisschen anders ist. Ne? Also der typische Banter, die Briten ja, sind selbstironisch, verarschen sich untereinander, also quasi die Fans veräppeln ein bisschen Bale oder die Mitspieler ziehen ihn ein bisschen auf oder er lacht über sich selbst. So kann man es nämlich deuten. Man kann es auch also als Selbstironie deuten. Man kann es deuten als, ist ja nur ein kleiner Spaß. Ist ja nicht so ernst gemeint. Oder man kann es so deuten, er wusste nie, was aus der Fahne steht. Das ist natürlich mit der Abstand unglaubwürdigsten, aber wie das heutzutage so ist. Ne? Fußballer sagen gerne mal, ja, ich habe da nur den Tweet meines Kumpels geliked, ich wusste ja gar nicht, was der bedeutet. Ja. Also hatten das wir ja alles schon, ne? Dass sie sagen, genau. Wir wissen das gar nicht, was da stand, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, das war eine Wales-Flagge. Ja, würde ich nicht, ne? So. Nichtsdestotrotz, er muss natürlich wissen, welche Folgen das hat. Also selbst wenn man sagt, er ist naiv, Bale, oder er meint es nur mit einem Augenzwinkern oder es ist Selbstironie oder er lacht so über sich selbst, nichtsdestotrotz muss er natürlich wissen, was dann, wie das ankommt bei seinem Verein, bei den Fans des Vereins.
Die eh schon sehr kritisch
sind. Genau, bei der Presse im Land, die eben alle drei sehr mindestens kritisch, wenn nicht abneigend gegenüber ihm sind. Also er muss einfach quasi dieses Gefühl dafür haben, dass das jetzt wohl nicht so klug ist, das zu machen. So. Egal, ob er es jetzt spaßhaft meint oder augenzwinkernd oder ob er, wie auch immer. Also, und dass er natürlich dann auch noch lacht und tanzt, macht es ja noch schlimmer. Muss man ja auch sagen, ne? Weil er
Da ist dann die Beweislast auch nicht ganz so klar, weil, wie gesagt, das war die Emotion nach der EM-Qualifikation. Sie haben es noch geschafft, waren vorher irgendwie nur Vierte, also es war nicht ganz sicher, dass sie es schaffen. So gesehen, wenn man das, ich rede ja von den anderen drei Aktionen, habe ich geredet, aber nur die Aktion mit der Flagge, wenn man die sachlich betrachtet, was steht dann auf der Flagge? Erst meine Herkunft, dann mein Hobby und dann mein Arbeitgeber. Ja. Und Arbeitgeber an dritter Stelle, immer noch vor Familie so gesehen oder vor, ich würde vielleicht noch Schlafen dazu schreiben, was ich auch ganz
cool
finde.
Jetzt wird es hochanalytisch.
Ja, also man kann weder sagen, dass es der absolute Megadiss gegen den Arbeitgeber war, weil es steht ja auch nur Madrid drauf und nicht Real Madrid, sondern irgendwie so ein bisschen diese Gesamtsituation hier mit Medien und Fans. Ja. Aber es, also ich sage, in der Gesamtanzahl war das zu viel von Bellen, das muss er wissen, gebe ich dir recht.
Wie gesagt.
Aber ich kann auch Gründe sehen, dass man ihn da, dass ihn Fans immer noch in Schutz nehmen. So gesehen ist da die Fangemeinde hier sehr polarisiert.
Er muss einfach wissen, welche Folgen und welche Konsequenz das hat. Und wie gesagt, in welcher Lage er ist, dass er also im besten Fall wird er ja kritisch gesehen von Fans und Medien, im schlechtesten Fall mehr als das. Und sich dann sowas zu leisten, also quasi einen ganzen Ölkanister ins Feuer zu schicken, das muss er halt einfach, das muss er halt spüren, das muss er das Fingerspitzengefühl muss er haben. Und hat er nicht. Also man kann ihm quasi mindestens fehlendes Fingerspitzengefühl vorwerfen. Im schlechtesten Falle grobe Fahrlässigkeit, in dem Sinne, dass es einfach wurscht ist.
Ja,
und das ist ja am ehesten das, was ihm zumindest die Presse und die Fans vorwerfen, nämlich, dass es ihm egal ist, dass quasi Madrid ihm egal ist, der Verein,
er hat seinen Vertrag,
dass er quasi so ein bisschen den lachenden Stinkefinger durch diese Fahne quasi Madrid und der Presse als großes Ganzes quasi entgegendeutet oder entgegenhält. Das ist ja quasi die Wahrnehmung und das ist einfach, wie gesagt,
er erfüllt so gesehen hier seine Verpflichtung, ist beim Training immer da, muss bei Heimspielen immer nur so die ersten 80 Minuten da sein und haut dann pünktlich immer in den 80. ab,
ist das
was ihm
so,
auch immer vorgehalten wird. Ja, das ist die, laut dem Regelkatalog oder dem internen Regeln, darf man kurz vor Abpfiff abhauen. Und da war jetzt die letzten Heimspiele öfter mal, was ich ihm nicht ankrede, weil hat ja jeder seine Dinge und will heim und ohne Stau.
Ja, aber das kommt, sollte Kollege Perez mal eure Statuten ein bisschen ändern oder keine Ahnung. Also das geht, na ganz ehrlich, das geht schon nicht. Also du bist Teil einer Mannschaft, da hast du doch mit der Mannschaft zum Ende dieses Spiel zu schauen.
Ja, aber er hat doch auch Familie, muss vielleicht die Kinder nächsten Tag in die Schule bringen.
Hat er überhaupt Kinder?
Und,
ich weiß es gar nicht.
Ja, doch drei, glaube ich sogar. Und wenn er am nächsten Tag wieder um 10 Uhr raus... Und es ist eh dann Verkehrschaos danach und dann sind eine Million Fans auf der Straße und lassen einen eh nicht durch. Also ich kann da schon... Es ist ja auch der Mannschaftsabend, lässt er sausen, genauso wie Toni Kroos, weil einfach er früh ins Bett gehen will und am nächsten Tag fit sein will. Denn Toni Kroos kreidet man das nicht an. Da sagt man dann, hey, der ist höchst professionell und Familie steht über der Arbeit, was auch völlig richtig ist. Bei dem Bell wird das dann anders ausgelegt, weil der dann eben das Sportliche nicht so auf dem Platz
bringt. Genau, aber gerade dann darfst du dir halt so eine, ja, so eine Aktion, ja, jetzt habe ich es gegen Mikro geschlagen, hoppla, sorry Hörer, gerade dann darfst du dir so eine Aktion halt einfach nicht leisten, nicht. Es sei denn, es ist dir wirklich egal, der Backlash. Ja. Und sind wir ganz ehrlich, was sind jetzt die Folgen? Spätestens im Sommer ist er eh weg wahrscheinlich, ne?
Ja, das war ja im letzten Sommer schon eigentlich, dass es passieren sollte, ist nicht passiert und jetzt ist er weiterhin da und
naja. Bin ich gespannt,
je nachdem,
was da im Winter los sein wird. Ne?
Ob Mourinho so viel bieten wird, ob ein China-Club so viel bieten wird, das ist alles völlig offen.
Ja. Mal sehen. Also ein Gefallen, um das kurz jetzt abzuschließen, Gefallen hat er sich definitiv nicht getan damit. Nee. Das kann man festhalten.
Zidane wird weiter auf ihn setzen, der kehrt das auch ganz gut unter den Teppich, weil er, man muss ja auch den Marktwert irgendwie ein bisschen halten, deswegen wird er weiter spielen. Bale hat auch eine gute Reaktion auf dem Platz gezeigt, war beteiligt am 3:1 und im Pre-Assist und hat auch ansonsten noch so zwei, drei ganz gute Aktionen gehabt, aber egal. Real Madrid hat 3:1 gewonnen nach Rückstand. Real Sociedad, so für uns ja das Hipster-Team, wie sagst du immer, Überraschungsteam der Saison, nach einem Ramos-Patzer schon in der zweiten Minute in Führung gegangen. Passiert, blöder Patzer von Ramos, muss er nicht unbedingt bringen, aber ja, passiert trotzdem. Mannschaft hat eine gute Antwort gezeigt, kam am Anfang nicht so ganz klar mit dem Pressing der Basken.
Das war schon gut, ja. Schön mutig gespielt, die Basken, muss man schon sagen. Also da sieht man auch wieder, wenn du mutig spielst gegen die Top- Teams, gegen die Großen, beiden, ja. Gegen die beiden Großen, dann kannst du schon.
Es gibt keine Kleinen mehr. Ja. Aber
ja, in dem Fall
ist natürlich keine.
Nee, aber auch mit Blick auf eben die anderen Teams, die Barca das Leben schwer gemacht haben. Oder eben auch Madrid, ne? Die haben ja auch schon das ein oder andere Mal Punkte gelassen.
Natürlich.
In 5 von 13 Spielen nämlich. Also da sieht man einfach, wenn du mutig auftrittst, kannst du schon was machen, nur du musst es halt bis Ende durchziehen und das schaffen die wenigsten, ne? Weil in der zweiten Hälfte ging ja auch Real Sociedad dann die Puste aus oder zumindest war der Tank leer, ob jetzt mental oder der physisch ist natürlich schwer aus der Ferne zu...
Ja, einerseits schon Real kam immer besser in die Spur. Zidane hat in der Halbzeitpause ein bisschen umgestellt. Hazard und Rodrigo haben die Seiten getauscht. Es gab ja schon vor der Pause dann Benzema sein 11. Ligator als La Liga-Torschützenkönig nach Modric-Freistoß irgendwie mit der Brust reingedrückt, so in Ronaldo- oder Müller-Manier. Weiß man nicht, ob elegant wie Ronaldo oder stolperhaft die Müller. Aber das war toll. Und dann auch direkt nach dem Wiederan für viele so ein Valverde abgefälschter Valverde Fernschusstor.
Ja, das war glücklich. Da ist
die Moral gebrochen.
Genau, ich wollte gerade sagen, das war schon hochglücklich.
Von so einer jungen Mannschaft.
Weil es ja direkt, glaube ich, 1 oder 2 Minuten nach Wiederanpfiff war. Also sprich, da nimmst du dir natürlich als Mannschaft viel vor. Und dann direkt quasi den Nackenschlag zu kassieren, das war ja wirklich dann im Endeffekt der frühe Genickschlag. Wenn das Tor nicht fällt, wenn es noch quasi in der 75. oder so 1-2 steht, dann glaube ich, sind wir in wirklich coole Schlussphase. Aber
Courtois hatte auch noch 2-3 Paraden in dem Spiel, also es hätte auch theoretisch was anderes passieren können, aber dann war doch Real Madrid ein bisschen zu erfahren, ein bisschen zu cool. Hazard ein Riesenspiel gemacht, Modric Weltklasse wieder, 2 Vorlagen, ein
das Tor. Das Tor war auch klasse mit dem schwachen linken Fuß. Ne?
Benzema vorher tolle Abnahme und war
Ablage.
Rechts, egal. Die direkt dann genommen ins Netz. Also tolles Spiel wieder von den Königlichen. Also die stehen schon jetzt, kann man schon sagen, nach schwachem Saisonstart verdient da oben mit Barca punktgleich 28 Punkte. Barca lackt sich da ein bisschen hin, aber die Mannschaft hat wieder eine gute Reaktion gezeigt in meinen Augen, auch wenn es jetzt mal nach zuvor 5 Spielen ohne Gegentor mal wieder ein Gegentor gab. 535 Minuten war Courtois ohne Gegentor. Der ist jetzt voll in Spur. Das Mittelfeld ist wie sagt man denn?
On fire, oder?
Einfach so on peak, on spot. Egal, Modric, Casemiro, Valverde sind so gut drauf, dass sie dann sogar einen Kroos erstmal nur draußen lassen kann. Also da hat er jetzt auch so ein bisschen die Qual der Wahl. Das gefällt mir sehr, dass die, ich finde das Wort nicht, egal, einfach gut drauf sind und dann vorne ein Benzema rockt ohne Ende. Hazard wird immer besser.
Ich glaube, du hattest beim Podcast hören doch das eine oder andere... Seider. Cerveza hin zu viel.
Es kann gab das Pulmas.
Sein? Pulmas gab es. Ah, ja, das schmeckt immer gut, da kann ich dir keinen Vorwurf machen. Da kann ich dir keinen Vorwurf machen, da habe ich Verständnis für.
Lecker Schmecker wie das Spiel gestern. Vielleicht haben wir mal in der Werbepause mal was anderes, außer irgendwie die Mein Sport Podcast. Vielleicht kommt da mal eine coole Paulaner-Werbung oder so. Wir hören mal rein.
Eine Pulmas-Werbung?
Vielleicht, oder keine Ahnung, was gibt es noch so? Pulmas oder Paulaner? Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Wir hören mal rein.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Samstagabend gab es eine kleine, schöne königliche Gala im Bernabeu und vielleicht am Dienstagabend wieder, denn da wollen die Blancos ein bisschen was gut machen einerseits. Für die 0-3-Blamage-Schlappe in Paris am ersten Champions-League-Spieltag vielleicht jetzt die Revanche, aber zumindest wollen die Königlichen das Achtelfinal-Ticket auch mathematisch sicher machen. Real Madrid hat 7 Punkte, Paris hat 12 Punkte und dann kommen da hinten Brügge mit 2 und Galatasaray mit 1 Punkt. Trotzdem könnte Brügge noch dazwischen grätschen und dazwischen grätschen in so ein paar Pläne könnte auch vielleicht Neymar noch, der hat jetzt am Wochenende sein erstes Spiel wieder gemacht gegen Lille, war ein ganz locker entspannter 2-0-Sieg für die Franzosen und Neymar ist wieder da, dürfte dann bestimmt auch am Dienstag spielen. Tuchel hat schon jetzt am Freitag auch mal Mbappé geschont, also es dürfte jetzt, Alex, für Neymar die große Chance sein. Hey, liebe Spanier, kauft mich, ich bin ja, gut.
Tatsächlich.
Ich hab's noch drauf.
Genau, er spielt vor in Spanien, denn das ist ja kein Geheimnis, er möchte am liebsten zu Barca, aber ich glaube, so ganz unrecht wäre es ihm auch nicht zu den Blancos zu gehen, falls Barca ihn nicht möchte oder nicht holen kann oder nicht bezahlen kann. Mhm. Also er hat sich ja auch diesen Sommer die Tür Real Madrid offen gelassen und jetzt spielt er quasi im Bernabeu vor, in Spanien zumindest. Mhm. Und ich denke, er wird tatsächlich ja, was zeigen wollen, ne? Weil er, ja, wie gesagt, vorspielt. Er wird endlich mal gegen einen großen Gegner auf internationaler Bühne jetzt, weil man was zeigen können, denn das hat er ja in den letzten Jahren nie, weil er immer verletzt war in der Champions League in der K.O.-Runde. Und ganz ehrlich, was er in heimischen Gefilden Woche für Woche gegen Valenciennes und Dijon macht, interessiert halt einfach die wenigsten da machen. Na, so schön es auch ist, seine ganzen Tricks, jetzt hat er, glaube ich, wieder irgendeinen geilen Hackenpass gemacht. Schön anzuschauen für YouTube, aber interessieren tut es halt wirklich keinen außerhalb von Paris oder Frankreich. Und dementsprechend spielt er jetzt endlich mal vor im Bernabeu. Leider fehlt im Spiel natürlich ein bisschen sportliche Brisanz. Ja. Denn tabellarisch, du hast es ja angesprochen,
Paris ist durch.
Paris ist schon durch, 5 Punkte
auch
Vorsprung
so gut
vor
wie
Real. Genau, also können sie auch eine Niederlage leisten, sofern sie dann im letzten Spiel, ich glaube, ein Unentschieden würde, also ihnen reicht ein Punkt quasi aus 2 Spielen, ne, jetzt um Erster zu werden. Also die sportliche Brisanz ist eben, wie gesagt, nicht da, aber für Madrid natürlich ein Prestige-Ding, weil, ja, man will jetzt natürlich das wieder gut machen, was man da im
Paris. Und man will auch dem Kylian Mbappé zeigen, guck mal hier, so schön kann es sein im Bernabeu.
Ist das so,
und,
ja?
Ich freue mich einfach schon drauf, wenn ich dir in einem Jahr sagen kann, ha, wir haben ihn, den künftigen Weltfußballer, aber vielleicht ist
da
es
glaubst du
erst
dran.
2001. Es wird passieren, Digga.
Aber nicht nächstes Jahr.
Nee, wahrscheinlich
denn,
nicht.
Denn die geben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Neymar noch eine Saison da verbringt.
Tja.
Und die geben nicht beide auf einmal ab. Vor allem, ich glaube, Cavanis Vertrag endet der? Läuft der nicht aus?
Da war was, ja. Der ist auch ein bisschen
entweder
auf dem
jetzt oder in einem Jahr läuft der aus. Und dementsprechend, ich bin zu unfähig zu googeln, fällt mir gerade auf.
hast du auch Bulmers?
Nee, ich hatte keinen Bulmers. Dementsprechend, ja, kann ich mir das nicht vorstellen. So, pass auf, sein Vertrag läuft. Tja, 2020 läuft der aus. Also die werden nicht ihre drei Topstars da vorne in einem Sommer abgeben, sondern
ja, weißt du, so haben es ja schon Zidane und Perez gesagt, es wird nur am Spieler liegen, wenn der will, wenn der nur ein Zeichen irgendwie einen kleinen Finger hebt, so okay,
und dann was bietest du?
350 dann kommen die Geldkoffer geflogen, wie bei Schlag den Raab, wenn der Elton da die Dinger auspackt.
Ja, dann, ja, aber was bietest du dann? 350, weil der Scheich braucht kein Geld, ne?
Jo, jo. 214 hat Real schon mal geboten.
Ja, Glückwunsch, da gibt es halt den rechten Schuh von ihm. Ne?
Und trotzdem kann ja auch ein Spieler ein bisschen für Druck sorgen und sagen, hey Leute.
Mehr Druck als Neymar kannst du nicht machen und er ist auch nicht gewechselt. Weil
ja, hast du auch recht.
Von daher, ja.
Ich aber bin nicht sicher, ob 2020 aber.
Zurück zum Sportlichen. Klangvolles Duell,
jo.
Auf das ich mich auch freue. Also ich werde es am Dienstag auch schauen. Ich habe wirklich Bock drauf. Und ich hoffe, dass man einfach mal ein schönes Fußballspiel gibt. So ein schönes 3-3 oder so wäre doch mal nicht schlecht, oder?
8-8 wäre ich auch dabei. Ja. Schauen wir mal. 6-0 war das letzte Mal Champions League in Bernabeu.
Ja, ich will was von Neymar sehen. Und dann Torjubel, Trikot lupfen und drunter ist das Barca-Wappen.
Okay.
So.
Das ist ja episch.
Bisschen Kontroverse reinbringen, bisschen Stichelei. Schön eine Schwalbe gegen Marcelo, dass der vom Platz fliegt. Irgendwie dergleichen. Ja, da habe ich
davon drauf. Träumst du also.
Ja,
jetzt
da habe ich Bock
dich
drauf.
Geoutet. Kleiner Dreckiger. Ah,
okay. Ja.
Vielleicht wird es das Spiel des Spieltags. Wir sind hier noch ein Spiel des Spieltags euch schuldig, liebe so Zuhörer. Das war für uns auch am Samstag. Drei Tore sind gefallen in Sevilla. Und es gab eine kleine Aufholjagd. Valencia hat dort geführt bei Betis mit 0-1. Und dann stand es am Ende durch ein Tor in der wirklich letzten Minute 2-1 am Ende. Ein Extra-Leben für Coach Rubi, der jetzt doch noch ein bisschen One-Up, irgendwie Super Mario-mäßig. Also Betis hat sich da jetzt ein bisschen aus der Abstiegszone mit 16 Punkten so wieder hochgekämpft, obwohl sie das Sevilla-Derby davor verloren haben, aber sie sind wieder da so langsam, oder?
Ja, wichtiger Sieg für Betis. Vor allem wieder ein super später Sieg. In der 93. durch ein Canales-Freistoß von rechts außen. Also nicht mal in direkter Schussposition, sondern ja, 20 von 21 Spieler flanken da eigentlich und er hat ihn einfach mal in den Winkel geschossen.
Ja, kurzer Witz, egal was du kannst, Sergio kann alles.
Okay. Genau, auf jeden Fall absolutes Traumtor, absolutes Golasso. Spielentscheidendes Tor, super wichtig für Rubi, super wichtig für Real Betis.
Auch hochverdient, also es waren 25-9 Abschlüsse, das Schussverhältnis von Valencia kam da echt wenig, hat am Anfang fast sogar ein bisschen Glück gehabt da in der 32. Minute, nach einem tollen Dribbling von BVB-Wunsch Torres, dann durch Maxi Gomez in Führung zu gehen, aber kurz danach schon der Ausgleich. Joaquin übrigens mit seinen 38 Jahren hat einen Topwert in dieser Saison aufgestellt, nämlich er hat in diesem einen Spiel 8 Chancen aus dem Spiel heraus kreiert, das hat vorher noch keiner geschafft, also ohne Standards und das mit seinen 38 Jahren, Chapeau. Und dann war es eben noch, ja, in der Schlussphase gab es noch jeweils einen Lattentreffer auf beiden Seiten, Fekir und Lee und dann, ja, 93. Minute, Canales kann alles, kann auch Freistöße und Cillessen ohne Chance.
Ja.
Der lachte.
Canales kann alles, ja.
Ja, okay, den wollte ich schon immer mal bringen.
Ja, dann habe ich schon gemerkt, der gefällt dir selber sehr gut, das ist mir schon
aufgefallen. Aus welcher Jugend kommt er? Na?
Ja, ich weiß.
Ja, ich weiß.
Von den Blancos. I know.
Betis ist jetzt noch ein bisschen wieder rausgerettet in der Tabelle. Für Valencia geht es jetzt weiter. Chelsea kommt ins Mestalla und Gruppe H in der Champions League hat es natürlich in sich, denn da sind drei Teams. Ajax, Chelsea, Valencia mit jeweils 7 Punkten.
Ja, das ist wirklich krass. Also sportliche Brisanz fehlt bei PSG Real. Ja. In der Gruppe ist die sportliche Brisanz so hoch, wie sie nur sein kann. Also Ja. Krasser kann ja eine Gruppe, zumindest können die ersten drei ja gar nicht sein, ne? Enge beieinander. Also 7-7-7. Ja. Ja, richtig cool. Aber super, super schweres Spiel jetzt, ne, für Valencia. Also daheim gegen Chelsea. Chelsea hat gegen City das eigentlich richtig gut gemacht. Also 2-1 verloren bei Man City, aber haben sie echt gut aus der Affäre gezogen. Ich habe das Spiel geschaut, die haben gut gespielt. Also da mit ein bisschen Glück ist da auch ein Punkt drin. Ja, super schwer für Valencia. Jetzt ist auch halt auch die Frage, wie sehr haben sie da ein bisschen schon dran gedacht, ne?
Ja.
An das Spiel oder sich hinten raus aber quasi.
Geschont wurde
jetzt, ja, ich will jetzt nicht sagen geschont, aber so hinten raus, wo du da sagst, du gibst jetzt nicht mehr Gas aufs 2-1, sondern
hast das
nimmst halt mal den Punkt mal mit.
Genau.
So den Punkt runterspielen und dann haut ihr halt Canales kann alles den Freistoß rein.
Finde ich gut.
Ja.
Gefällt mir immer besser.
Ja, ich merke schon.
Wie gefällt dir denn eigentlich, Alex, der Klassiko-Termin? Der ist ja jetzt endlich wirklich offiziell fix, auch vom
Liga-Verband bestätigt. Das für eine Überleitung bestätigt. Jetzt aus dem Nichts.
Wieder eine schöne Überleitung.
Nee, gar keine Überleitung.
Mittwoch, 18. Dezember, 20 Uhr.
Also ich sag mal so, ich hatte schon Angst, dass die am Nachmittag spielen. Ja? Das hatte ich dem Kollegen Javier Tebas zugetraut.
Für Asien.
Chinese Money, ja, über alles so ein bisschen.
Jo. Jo.
Ja, Gott sei Dank ist es abends um 20 Uhr, aber es ist natürlich Mittwoch. Jetzt kann man natürlich sagen, hätten wir eh was Besseres vor am Mittwoch? Natürlich nicht. Ne? Kann man schon so argumentieren.
Ja, es sind Pokalspiele und Club-WM mit Liverpool. Aber
ja, echt? Spielen die zeitgleich?
So. Das weiß ich jetzt nicht, aber die Club-WM findet da in dem Zeitraum statt.
Okay, okay. Ja, auf jeden Fall.
Auch deswegen hat Tebas ja immer gesagt, müssen wir nicht irgendwie nicht lieber am 4. Dezember. Egal.
Jetzt genau. Wie gesagt, ich finde es nie aus. Ich sitze daheim im Fernseher. Für mich ist nicht so schlimm. Dass es ein Mittwoch ist, klar, als Stadiongänger altes Thema, da willst du natürlich nicht unter der Woche, dass der, ne?
Immerhin dann nur 20 Uhr und nicht wie üblich 21 Uhr, wo dann erst um 11 Abpfiff ist.
Ja,
und
oder
Reporter
auch
wie ich bis nachts um 3.
Wollte ich gerade sagen, oder Copa del Rey ist gerne auch mal um 10 Uhr nachts, ne? Also auch das waren die frühen Runden, von daher, da hätte mich nichts überrascht. Also mit der Uhrzeit hatten wir tatsächlich Glück. Immerhin unter Flutlicht, muss man auch sagen, ich finde, so ein Spiel gehört unter Flutlicht. Also ich war ja nicht sauer, als das um 13 Uhr angesetzt war. Das ist nach wie vor für mich Zweitliga-Kickoff-Time, ne? Zweite Bundesliga in Deutschland, 13:30 Uhr. Und dann einen Klassiker austragen, das geht für mich gar nicht. Ja? Da trinke ich gerade mal meinen zweiten Kaffee, bin halb wach und dann soll hier der Klassiko laufen. Nee, nee, nee. Dementsprechend, Klassiko gehört unter Flutlicht. Also so unglücklich bin ich nicht.
Ja, und trotzdem gibt es noch ein paar Streitereien um den Termin. Es gibt dann O-Ton von Sergio Ramos, der hat eben gesagt in der Länderspielpause, dass beide Vereine darum gebeten haben, am Samstag vorher zu spielen, dass ihre Spiele da umverlegt werden. Aber nein, nur Barca spielt am Samstag, sodass die Katalanen 29 Stunden mehr Vorbereitungszeit haben, also von Abpfiff Barca bis Abpfiff bei Real. Und Real ist vorher in Valencia im Einsatz, dort werde ich sogar sein. Also auch nicht für mich eine schwierigere Prüfung als für Barca daheim gegen Real Sociedad, ne? Korrigiere
ich mich. In Real Sociedad. In San Sebastian. Bei Real Sociedad, also auch zwei richtig schwere Auswärtsspiele, ne?
Ja.
Also zwei krachend schwere Auswärtsspiele.
Ja, Valencia finde ich ein bisschen schwieriger. Da können wir jetzt streiten. Also ich finde, dass es nicht perfekt gelöst wurde. Jetzt ist es halt wieder so, dass Real die 29 Stunden weniger Vorbereitungszeit hat. Man hätte es schon noch anders lösen können, aber so ist es halt mit diesem Partidazo, wo ja auch die TV-Anstalten sehr viel für zahlen für eben dieses Sonntagabend um 21 Uhr Spiel.
Genau.
Und das ist natürlich ein Valencia gegen Real und nicht ein Sociedad gegen Barca.
Eben, das ist einfach schwierig. Da hängen TV-Rechte dran, da hängen Vereinbarungen dran, da hängen ganz verschiedene monetäre Interessen dran. Aber natürlich klar, wenn man es wirklich mit der ganz, ganz großen weißen Fanbrille betrachtet, ist es natürlich einen ganzen Tag weniger Vorbereitungszeit haben oder Ruhepause haben sozusagen, Regenerationszeit haben, ist natürlich ein Nachteil. Andererseits ist in Spanien das halt normal, denn wir haben eben nicht diese Bundesliga-Kickoff-Zeit Samstag 15:30 Uhr, wo einfach fünf Spiele, also 10 Mannschaften gleichzeitig spielen. Das gibt es in Spanien nicht. Spanien ist Salami-Spieltag. Sprich, es gibt es gibt eben nie diese Gleichheit, dass zwei Teams die gleiche Vorbereitungszeit. Das gibt es halt in Spanien per se nicht. Dass es jetzt natürlich so lang ist, von den Stunden her, ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber das ist halt mal so und mal so. Ne? Also da muss man mitleben.
Ja.
Ne?
Ja. So. Trotzdem immerhin, Ramos und Co. haben gesagt, wir werden nicht nach Ausreden suchen. Es ist halt jetzt ein bisschen wieder mal wieder blöd gelaufen. Das, da auch kurze Statistik noch als von den letzten Klassikos, als Barca da mehr Vorbereitungszeit hatte von den 4 Malen, hat Barca danach 3 Mal gejubelt. Also ja, ist jetzt nicht die Mega-Statistik, aber
ja, nicht so,
vielleicht, ne? Kann ich dir danach sagen, ach, daran hat es gelegen, du.
Ich sehe schon, ja. du suchst doch jetzt schon nach Ausreden.
Ich suche da ja ein bisschen. Ich habe immer meine Ausreden parat.
Ja, das merke ich schon, ja.
Aber jetzt habe ich ja nicht mehr viel zu reden. Oder hast du noch was?
Ich habe noch was.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Athletic Bilbao haben etwas fast schon Historisches geschafft. In der Zeitspanne von dem letzten 1,5 Jahren. Was haben sie geschafft?
Mhm. Gewonnen. Weißt,
ja, haben wir gewonnen, ja, ach. Weißt du es oder weißt du es nicht?
Ja, weil in Osasuna.
Genau, sie haben in Osasuna gewonnen. Sie haben Osasuna eingenommen, ganz genau. Denn Osasuna hat im El Sadar, im heimischen Stadion, seit April 2018 nicht mehr verloren. Das ist mal eine Statistik.
Ja, klar, sind Aufsteiger, aber auch in der zweiten Liga musst du da erstmal bestehen.
Das ist Heimstärke. Mhm. Wie gesagt, Osasuna hat jetzt, Athletic Bilbao hat es jetzt geschafft, in Osasuna zu gewinnen. Und diese epische Serie fast schon, also für so einen kleinen Verein ist das wirklich geil. Nochmal, wenn das Barça Real wäre, ne, ist das nichts Überraschendes, aber für einen Aufsteiger, für so einen kleinen Underdog, so eine Heimserie haben, ist krass.
Und sind ja auch die Remis-Könige wie Athleti mit 7 Remis, aber natürlich, das ist sehr beeindruckend, egal ob sie jetzt Aufsteiger nur sind oder. War nicht Barca auch schon dort? Ja, oder?
Egal. Barca war da, ja, 2-2. Unentschieden gespielt. Also auch Barca hat es nicht geschafft, was Athletic Bilbao jetzt geschafft hat. Also, Chapeau.
Okay, na gut.
Chapeau. Und übrigens, durch den Sieg, noch kurz, um das abzuschließen,
ja.
Ist Athletic Bilbao nach oben gesprungen. Ne?
Stimmt, Fünfter jetzt, ja.
Sind die Fünfter?
Ja, punktgleich mit San Sebastian, halt 23 Punkte. Ja,
23, so. Genau. 2 Punkte vom dritten oder an, genau, 2 Punkte vom Champions League Rang, also für die auch.
Läuft.
Richtig guter Spieltag aus Athletic Bilbao Sicht.
Es gibt auch einen neuen Tabellendritten. Sevilla hat bei Valladolid gewonnen. Also jetzt ist Sevilla.
Ist das schon rum, das Spiel, ja?
Stimmt. 1-0. Jetzt ist Sevilla der größte Verfolger von Barca und Real. 1 Punkt weniger, 27 statt 28, aber Real und Barca eben haben am 18. Dezember dieses eine Nachholspiel, was vielleicht ein paar von euch sehen dürften. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die kommende Woche. Es wird eine spannende Champions League-Woche. Dienstag, Madrid gegen Paris. Und Juventus gegen Atletico und dann am Mittwoch, da kann man sich entscheiden, ob man lieber Barca BVB guckt oder eben in die andere spannende Gruppe mit Valencia gegen Chelsea. Ach nee, das ist ja schon vorher, 19 Uhr Valencia gegen Chelsea.
Genau,
das
kann man hintereinander schauen.
Gut. Ja, wunderbar, treffen wir uns. Ich bin ja in Madrid.
Wer dem spanischen Fußball zugeneigt ist, der kann das schön hintereinander schauen, also ich zum Beispiel werde das tun.
Oh, Gourmet.
Ja.
Genau. Aber läuft nicht auf The Zone, ne?
Barca BVB. Tatsächlich, ja. Barca BVB läuft exklusiv bei den Kollegen von Sky. Die haben ja Sky immer dieses Recht, einen deutschen Verein exklusiv zu übertragen. Und die haben sich eben Barca BVB geschnappt. Mhm. Also das könnt ihr nur bei Sky schauen. Ein kleiner TV-Tipp an unsere Hörer. Jo, wird spannend. Jo. Ich freue mich.
Und dann geht's erst richtig ab am kommenden Wochenende. Real Madrid dann natürlich Pflichtaufgabe, Samstag 13 Uhr in Alaves. Da könnte es vielleicht auch wieder ein schönes 3-0 geben. Und dann Partidazo am Sonntagabend im Wanda. Entschuldige, André, ich meine natürlich im Wanda, Estadio Wanda Metropolitano. Atletico gegen Barcelona. Also das Spitzenspiel des 15. Spieltags.
Knackige Woche für Barca, ja. Sind wir gespannt.
Sind wir gespannt, ob danach noch Real und Barca immer noch punktgleich sind in der Tabelle, ob sie auch punktgleich in den Clásico reingehen. Aber ihr wisst ja, wo ihr das hören werdet. Ja,
also alles andere, sollen wir jetzt schon einen Tipp abgeben, alles andere als ein Unentschieden würde mich groß überraschen. Ich tippe mal auf ein 1-1 oder 0-0 zwischen Atleti und Barca.
Ja, würde ich ja fast unterschreiben.
Ja, ich weiß schon, dass dir das gefallen wird, deswegen habe ich es ja auch gesagt. Nee, ich glaube wirklich dran. Aber für euch wäre das natürlich ein Traumergebnis, ne?
Ja, Traumergebnis wäre ein 3-0 Atletico-Sieg.
Ist das so?
Ja, klar.
Tabellarisch gesehen musste ja für ein Unentschieden sein. Dann rücken die einen nicht näher und die anderen.
Ach Quatsch, am 38. Spieltag wird Athletic trotzdem 5 Punkte hinter Real sein. Und
ist das so? Oioioioioi. Du bist on the record, ja?
Hashtag Ansage.
Ja. Die Hörer sollen dir bitte dieses Zitat gerne um die Ohren hauen, falls das möglich ist.
38. Spieltag, Athletic 5 Punkte weniger als Real Madrid.
Bin ich gespannt.
Sind es 3 Punkte mit einem Spiel weniger? Ja. Schauen wir mal. Ja. Was mir da um die Ohren fliegt, vielleicht der Ligatitel. Das wäre schrecklich. Ich lasse mir jetzt noch ein Bulmers um die Ohren fliegen. Und,
ja, mach das bitte.
Mach das bitte, ja. Ich bin schon wieder ganz, ganz sachlich nüchtern, fast langweilig alles hier. Ich sehe nicht mal mehr Farben. Alex, war eine schöne Folge, ne? Wir sind schon wieder über eine Stunde.
Es tut reicht, mir leid. Ganz
ehrlich. Ich versuche den Alex immer ein bisschen so zu pieksen von auf der anderen Internetseite, aber er ist halt eine Quatschtante. Ich habe schon wieder eine Quasselstrippe. Quatschtante.
Ich glaube, wir hören auf. Es wird völlig hanebüchen.
So. Völlig hanebüchen. Okay.
In dem Sinne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir waren jetzt gern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Folgt uns bei iTunes, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean und eben auch, vielleicht haben es jetzt inzwischen einige runtergeladen von euch, die neue App Football Was My First Love. Dort kann man dem Tiki-Taka-Podcast auch folgen, dem La Liga-Podcast von meinsportpodcast.de. Und ich glaube, das waren dann wirklich meine letzten Worte für jetzt. Du noch was, Alex?
Adios.
Adios. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Die MSP-WG.
Ich möchte heute mit einem Thema anfangen, das für uns tatsächlich nicht immer leicht war. Gestern Abend aber, glaube ich, Heftiges, vielleicht schon gar Historisches passiert. Und da möchte die MSP-WG natürlich auch gratulieren.
Das klingt nach wirklich Potenzial. Wer hat das erfunden? Wie ist es dazu gekommen? Und wird das wirklich was taugen?
Da das gestern passiert ist und das eine der großen Nachrichten gestern war, dann müssen wir gratulieren.
Die MSP-WG auf meinsportpodcast.de. Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rudi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar 2 Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de.